Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, die mit dabei sind. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Am Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit hat Weihbischof Florian Wörner aus Augsburg eine Katechese in St. Ulrich und Afra gehalten zur göttlichen Barmherzigkeit. Sie hören jetzt seinen Vortrag.
Liebe ehrwürdigen Schwestern, liebe Schwestern und Brüder, zur Feier des Barmherzigkeitssonntags im außerordentlichen heiligen Jahr der Barmherzigkeit hier in unserer Basilika St. Ulrich und Afra versammelte. An dem Beginn meiner Ausführungen, meiner Katechese zu dieser Barmherzigkeitsfeier stelle ich einen biblischen Klassiker zum Thema Barmherzigkeit, nämlich das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Lukas Evangelium Kapitel 10, Verse 25 bis 37. In jener Zeit wollte ein Gesetzeslehrer Jesus auf die Probe stellen. Er fragte ihn: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jesus sagte zu ihm: Was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken. Und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm: Du hast richtig geantwortet. Handle danach und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte seine Frage rechtfertigen und sagte zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Darauf antwortete ihm Jesus: Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder, dann gingen sie weg und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab, er sah ihn und ging weiter. Auch ein Levit kam zu der Stelle, er sah ihn und ging weiter. Dann kam ein Mann aus Samarien, der auf der Reise war. Als er ihn sah, hatte er Mitleid, ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Am anderen Morgen holte er 2 Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Sorge für ihn, und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Was meinst du? Wer von diesen dreien hat sich als der Nächste dessen erwiesen, der von den Räubern überfallen wurde? Der Gesetzeslehrer antwortete: Der, der barmherzig an ihm gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm: Dann geh und handle genauso. Was muss ich tun, liebe Schwestern und Brüder, um das ewige Leben zu gewinnen, wörtlich zu erben? Eine entscheidende Frage. Die Frage, möchte ich sagen, unseres Lebens, die uns alle angeht. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Das ist ja unsere Zukunft, da möchten wir ja hin, oder? Das ist unsere Perspektive. Eine Zukunft, die viel länger dauert, falls man überhaupt von Dauern reden darf, als Gegenwart und Vergangenheit zusammen. Es handelt sich um die Ewigkeit, wo es eben keine Zeit mehr gibt. Gewinnen, erben, das verbindet man zunächst einmal nicht mit dem ewigen Leben. Da denkt man zunächst an Profit, an handfeste materielle Werte. Wir sprechen von Gewinnmaximierung und meinen damit das Geld, den Rubel. Und wenn es mal nicht so läuft in der Wirtschaft mit der Kasse, dann muss man eine Gewinnwarnung im Börsengeschäft aussprechen. Der Gewinn kann einbrechen und davor muss man warnen. Jeder will das Große losziehen, keiner möchte verlieren. Aber was ist, wenn man verliert? Was ist, wenn man auf der Strecke bleibt, wie der unter die Räuber gefallen ist? kann man sich denn überhaupt das noch leisten, dass man nicht zu den Gewinnern zählt? Der Gesetzeslehrer, dem geht's zunächst einmal, auch wenn er Jesus mit schlechtem Motiv auf die Probe stellen möchte, nicht um irgendeinen Allerweltsgewinn. Ihm geht's ums Ganze, ihm geht's ums ewige Leben. Ihm ist bewusst, dass es da noch mehr gibt als Profit, Profil, Karriere, Schönheit und weiß der Teufel was. Er fragt nach dem ewigen Leben, ein Leben, das unüberbietbar ist, das uns auch niemand und nichts mehr nehmen kann, das man nicht mehr verliert, wenn man es gewonnen, geerbt hat, das niemals mehr aufhört, weil es grenzenlos ewig ist. Aber die Frage ist, wie kommen wir dahin? Der Fragesteller weiß als Gelehrter, als Schriftgelehrter um die Antwort. Er fragt nur deswegen, um Jesus zu hören, um zu testen, was er drauf sagt. Und Jesus macht's geschickt. Er verweist ihn auf die Heilige Schrift und fragt zurück, was steht da drin? Und als kundiger Bibelwissenschaftler muss er natürlich mit dem Doppelgebot der Liebe antworten. Mit Deuteronomium 6,5, dem jüdischen Glaubensbekenntnis, und Levitikus 19,18. Den Herrn, deinen Gott, sollst du lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinen Kräften, und den Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Eigentlich ist es ein Dreifachgebot der Liebe. Gottes Liebe, Nächstenliebe, aber sich selbst gilt es natürlich auch anzunehmen. Soweit sind sich die zwei, der Gesetzeslehrer und Jesus, einig. Das ist unumstritten. Das Wichtigste ist das Doppelgebot oder Dreifachgebot der Liebe. Die Herausforderung beginnt mit der Konkretion, mit der Umsetzung in die Tat. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Die konkrete Umsetzung in die Praxis ist das Problem. Und so lautet die zweite Frage des Gesetzeslehrers, die er freilich nachschiebt, um die erste zu rechtfertigen. Er ist irgendwie peinlich berührt, dass er jetzt selber die Antwort geben musste. Ja, und wer ist jetzt das? Mein Nächster. Ich kann nur sagen, die Frage ist schon falsch. So fragt man eigentlich gar nicht. Die Liebe fragt so nicht. Für den Gesetzeslehrer ist klar, das kann nur ein Angehöriger des eigenen Volkes sein. Und was ist mit den Fremden? Was ist mit denen, die nicht zum eigenen Volk gehören? Hat da der Radius der Verpflichtung zur Nächstenliebe eine Grenze? War nicht auch das eigene Volk irgendwann einmal fremd, damals in Ägypten? Und was ist mit den Samaritern, den Erzfeinden aus jüdischer Sicht? Man hat sich irgendwann einmal voneinander getrennt und hatte sich nichts mehr zu sagen. Im Gegenteil, man war Spinnefeind. Für den Gesetzeslehrer war klar, dass Samariter auf gar keinen Fall zu dieser Solidargemeinschaft des eigenen Volkes gehören und somit auch nicht als Nächste anzusehen waren. Und jetzt kommt Jesus als Antwort auf die zweite Frage mit dem Gleichnis von dem einen Mann, der unter die Räuber gefallen ist. Und zwar auf dem Weg von Jerusalem oben runter, mehrere hundert Meter nach Jericho. Das ist vom Äußeren her schon eine wunderbare Symbolik. Und diese Route, die war berühmt berüchtigt, wo Plünderungen, Überfälle fast schon zum Alltag gehörten. Der Mann, von dem wir nicht wissen, wie er heißt, bleibt halbtot, ausgeplündert, völlig hilflos am Straßenrand im Graben liegen. Eine erbärmliche, eine elende, eine verzweifelte Situation. Wer möchte mit so einem Menschen tauschen? Aber machen wir doch das einfach mal, liebe Schwestern und Brüder. Wechseln wir die Perspektive, verlassen wir die Zuschauerrolle oder die Zuhörerrolle und versetzen wir uns innerlich mal in den hinein, der da im Straßengraben liegt, unter die Räuber gefallen ist. Er kann genauso deinen oder meinen oder unseren Namen tragen. Er ist ja, wie gesagt, namenlos. Legen wir uns also dazu in den Straßengraben und schauen, wer da vorbeikommt. Ein Priester und ein Levit. Beide kennen sie sich aus in der Schrift. Beide wissen um die Frage, was man tun muss, um das ewige Leben zu gewinnen. Beide sind sie beruflich beschäftigt am Tempel in Jerusalem im Dienst an der Liturgie. Und beide kommen des Wegs, sehen diesen unter die Räuber gefallenen und ausgeplünderten und gehen vorbei. War es Angst, selber Opfer des Räubergesindels zu werden, so nach dem Motto, hier ist jeder sich selbst der Nächste, nichts wie weg. Wem ist geholfen, wenn statt nur einem zwei verbluten? War es Überforderung mit der Situation, den Erste-Hilfe-Kurs versäumt, Hilflosigkeit? War es die Sorge, wenn das Opfer stirbt, womöglich noch in den eigenen Händen und Armen mit einem Toten in Berührung zu kommen und damit für längere Zeit als unrein zu gelten und als unfähig für den Kult im Jerusalemer Tempel? Über die Gründe kann man nur spekulieren. Beide konnten jedenfalls mit einem frommen Augenaufschlag zu Gott ihren Blick vom Ausgeplünderten abwenden und unverrichteter Dinge weiterziehen. Und jetzt kommt ausgerechnet ein Samariter. Also ein Fremder. Einer, der nicht zur Solidargemeinschaft des Volkes Israel gehört. Einer von denen, die man dick hat wie die Pest. Einer, der in dem Überfallenen nicht unbedingt seinen Nächsten erkennen muss, weil er nicht dazugehört. Ausgerechnet, er hat Mitleid. Wörtlich übersetzt, es zerreißt ins Herz. Es tut ihm in der Seele weh, den Mann da hilflos liegen zu sehen. Der Blitz des Erbarmens, der sein Innerstes trifft, stellt keine langen Fragen. Ist es jetzt mein Nächster oder ist es nicht? Nein, er macht sich selbst zum Nächsten. Die Frage, wer ist mein Nächster, wird also umgedreht. Die Liebe stellt diese Frage, wie gesagt, gar nicht. Die Liebe entdeckt den Nächsten oder besser gesagt lässt sich vom Nächsten entdecken. Jesus verlagert also die Frage, er liefert mit dem Gleichnis keine Definition über den Nächsten. Er stellt die Sache auf den Kopf. Ich muss zum Nächsten für den anderen, für den Notleidenden werden. Ein Nächster zu sein bedeutet, das menschliche Vermögen aufzubringen und schon zu haben, Not zu sehen, sich davon im Innersten berühren zu lassen und es zu lindern, unabhängig, ob es körperliche oder geistliche, seelische Not ist. Die Not hat ja viele Gesichter. Liebe fragt nicht, wer ist mein Nächster? Liebe schafft Nächstenschaft. Die Liebe hilft mir, als das Nächste Sein von innen her zu lernen, sodass ich die Antwort schon im Vorhinein in mir trage und gar nicht mehr lange fragen muss, wer ist mein Nächster, sondern weiß, dass ich jetzt die Schwester, der Bruder, all derer bin, denen ich gerade begegne und die meine Hilfe brauchen. Und so packt der Samariter an. Und wie? Ausführlich wird da beschrieben, was er alles macht, bis ins Detail. Öl und Wein gießt er auf die Wunde. Öl und Wein spielen übrigens im Tempelkult eine wichtige Rolle. Sie sind also dem Priester und dem Leviten nicht unbekannt. Der Samariter benutzt diese beiden Flüssigkeiten nicht im Tempel, sondern eben für die Versorgung der Wunden des Erbärmlichen. Dann verbindet er die Wunden, hebt den Ausgeplünderten auf sein Reittier, bringt ihn zu einer Herberge, sorgt dort für ihn, gibt dem Wirt noch 2 Denare, das reicht für 2 Tage, damit dieser weitersorgt, mit der Zusage an den Wirt, falls es nötig ist, gibt er beim Wiederkommen noch mehr. Er übernimmt also Verantwortung über den Augenblick hinaus. Jesus macht aus dem Samariter, aus der Schilderung des Samariters, einen Helden der Nächstenliebe. Ausgerechnet dieser Fremde wird für den Gesetzeslehrer, der die Frage gestellt hat, zum Lehrmeister. Der Feind wird zum Lehrer in Sachen Nächstenliebe, wird zum großen Antwortgeber auf die Frage, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? den Priester und den Leviten lässt Jesus im Gleichnis einfach links liegen, so wie diese beiden den unter die Räuber gefallenen links liegen lassen. Und uns wird beim Betrachten dieses Gleichnisses immer mehr deutlich, wer mit diesem barmherzigen Samariter im tiefsten gemeint sein kann. Gerade auch dann, wenn wir uns, wie gesagt, selber in den Straßengraben legen, mit unzähligen anderen, die dort drin sind. Denn Raubüberfälle können ganz unterschiedlich aussehen und viele Gesichter haben. Und wir kennen wahrscheinlich selber solche Situationen, am Boden zerstört zu sein. Gerade dann wird uns bewusst, wer mit diesem Samariter, dem Barmherzigen, im tiefsten gemeint ist. Augustinus hat einmal geschrieben, unter diesem Samariter wollte sich unser Herr Jesus Christus selbst verstanden wissen. Von Jerusalem nach Jericho geht es, wie gesagt, bergab. Was für ein Bild. Ein Bild für unsere Situation. Im Leben geht es eben nicht nur bergauf. Wir können nicht immer nur gewinnen. Wir können nicht immer nur erben. Wir können nicht immer nur das Große losziehen und auf der Siegerseite, auf der Gewinnerseite sein. Da gibt's auch die Erfahrung des Straßengrabens, des ganz Untenliegens, des am Boden Zerstörtseins. Ganze Völker, ganze Kontinente können ausgeplündert daliegen. Denk mal an Afrika, diesen geschundenen Kontinent. Denk mal an Syrien, denk mal an andere Nationen. Und die Ausbeutung geschieht nicht nur materiell, ich habe schon gesagt, es gibt auch die seelischen Verletzungen, das seelische Down-Sein. Es gibt die Opfer von Drogen, die Schlepperbanden, die Korruption, den Menschenhandel, den Sextourismus. Es gibt inwendig zerstörte Menschen, die mitten im materiellen Reichtum innen leer sind, gleichgültig sind, lau sind. Der schlimmste Räuber ist die Sünde. Sie raubt einem das Kleid der Unschuld, stellt uns bloß, zieht uns runter, lähmt uns, zieht uns aus, zieht den Tod nach sich. Die Gleichgültigen, die Lauen, die kommen in der Schrift gar nicht gut weg, liebe Schwestern und Brüder. Ich sag's mal ganz derb, die findet unser Herr ich sag's dann später. Sie wissen schon, was ich meine. Wir kennen das Wort an die Gemeinde von Laodicea, Offenbarung 3, Vers 15, folgende. Du bist weder kalt noch heiß, wärst du doch kalt oder heiß. Weil du aber lau bist, weder heiß noch kalt, will ich dich aus meinem Mund ausspeien. Du behauptest, ich bin reich und wohlhabend und nichts fehlt mir. Du weißt aber nicht, dass gerade du elend und erbärmlich bist, arm, blind und nackt. Darum rate ich dir, kaufe von mir Gold, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Wir denken an die Schätze im Himmel, die es zu sammeln gilt. Und kaufe von mir weiße Kleider. Wir haben heute den weißen Sonntag. Und zieh sie an, das Taufkleid, damit du nicht nackt dastehst und dich nicht schämen musst. Mache also ernst und kehre um, so die Stimme Gottes zu den Lauen, die er, ich sage es jetzt doch, zum Kotzen findet. Halb tot und ausgeplündert am Wegrand im Graben liegen, ist also ein Bild für den Menschen überhaupt, der fremdelt gegenüber Gott und seinen Geboten und gegenüber dem Nächsten und manchmal auch gegenüber sich selbst. Der entfremdet, zerschlagen, missbraucht, da niederliegt, aus welchen Gründen auch immer, aus eigener Schuld oder weil er von anderen ausgebeutet wurde. Was kann uns helfen aus dieser erbärmlichen Situation, die wir, wenn wir die Nachrichten hören, tagtäglich wahrnehmen dürfen und müssen? Einer, der selbst diese Straße von Jerusalem nach Jericho hinuntergegangen ist. Einer, der die Nähe zu Gott, seinem Vater, eingetauscht hat gegen die Gottfremde dieser Welt. Und das Ganze ging ja so weit, dass er dann am Gründonnerstagabend im Ölberg sagen muss, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er tauscht die Nähe Gottes ein gegen die Gottfremde dieser Welt und hält diese Gottfremde aus bis zum Letzten. Einer, der nicht, ich habe es in der Osternacht im Dom gesagt, als Überflieger auftritt, sondern als Gottesknecht, als Lamm. Den Leuten nicht die Köpfe wäscht aufgrund ihrer Schuld, sondern die Füße. Sich also ganz tief beugt, sodass Petrus das nicht zulassen möchte. Einer, der ganz unten ansetzt, damit er eine entsprechende Hebelwirkung hat, um diesen Räuber, Tod, Sünde, Macht des Bösen auszuhebeln. Der hineinsteigt in unser Elend, das Wasser des Jordan, das ja 400 Meter am Unterlauf des Jordan unter Meeresspiegel ist, in das er eintaucht bei seiner Taufe und wieder auftaucht, ein Bild für seinen Kreuzestod, für den Tiefpunkt seiner Erniedrigung am Kreuz, wo er den Tod, die Strukturen des Bösen und der Sünde, die schlimmsten Räuber, überwindet. Jesus Christus ging nicht vorbei am Straßengraben, an unseren Verwundungen. Nein, er trägt die Wunden selbst. Er erträgt sie und heilt sie damit. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Gott der Ferne, manchmal empfinden wir das so, hat sich uns in Jesus Christus, wie der barmherzige Samariter, zum Nächsten gemacht. Er gießt Öl und Wein in unsere Wunden, ein Bild für die heilende Gabe der Sakramente. Auf dem schönen Bild vom barmherzigen Jesus sind es die beiden Strahlen, Blut und Wasser, Taufe und Eucharistie. Er führt uns in die Herberge, gemeint ist die Kirche, in der er uns pflegen lässt und auch das Angeld schenkt, das diese Pflege kostet. Das steckt im tiefsten drin in diesem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Als Erlösungsbedürftige, als erbärmlich im Straßengraben Liegende brauchen wir Gott, brauchen wir seine Barmherzigkeit. Ich nehme mich nicht aus. Er macht sich uns zum Nächsten, damit wir einander Nächste werden können. Und so konnte der heilige Ambrosius einmal sagen, der Gesetzeslehrer wusste nicht, wer sein Nächster war, weil er nicht an Christus glaubte. Glaube an Christus, an den barmherzigen Gott, und wissen, wer mein Nächster ist, hängt ganz eng miteinander zusammen. Was muss ich tun, liebe Schwestern und Brüder, um das ewige Leben zu gewinnen? Das war die Ausgangsfrage. Die Antwort heißt Barmherzigkeit. Barmherzigkeit einerseits erbitten, selber erfahren, verehren, wie wir es heute tun an diesem Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit, sich davon mitten ins Herz treffen lassen, wie Gott uns liebt und barmherzig ist, und nicht wie die Gesetzeslehrer mit Herzensverhärtung antworten, nein, immer wieder von Zeit zu Zeit sagen, wie es unter dem schönen Barmherzigkeits-Jesus steht, Jesus, ich vertraue dir, ich vertraue auf dich. Von diesem kurzen Stoßgebet hat unser heiliger Papst Johannes Paul II. Mal Folgendes gepredigt. Dieses Gebet, Jesus, ich vertraue auf dich, ist ein Akt des Vertrauens und der Hingabe an Gott. Es ist einfach und doch so tief. Er ist eine grundlegende Kraftquelle für den Menschen, denn er vermag es, das Leben zu verwandeln, dieser Akt des Vertrauens. In den unausweichlichen Prüfungen und Schwierigkeiten des Lebens, wie auch in den Augenblicken der Freude und der Begeisterung, flößt das Vertrauen zum Herrn der Seele Frieden ein. Es führt dazu, dass das göttliche Wirken den Vorrang hat, dass wir das anerkennen, dass das Vorrang hat. Immer zu wissen, nicht ich mach's, sondern er macht's. Jesus, ich vertraue auf dich. Nicht so sehr auf mein eigenes Können. Und öffnet den Geist für die Demut und die Wahrheit. Jesus, ich vertraue auf dich. Aber Tausende von Gläubigen in allen Teilen der Welt wiederholen diese einfache und beeindruckende Anrufung. Im Herzen Christi finden all jene Frieden, die angesichts der Sorgen des Lebens verunsichert sind. Erleichterung erfährt, wer von Leiden und Krankheit gequält wird. Es empfindet Freude, wer von Unsicherheit und Angst niedergedrückt wird, weil das Herz Christi reich an Trost und Liebe für den ist, der sich voll Vertrauen an ihn wendet. Soweit Papst Johannes Paul II. In einer Ansprache am 1. März 2003. Barmherzigkeit erbitten, erfahren, verehren und darauf vertrauen. Das ist das eine. Das andere ist Barmherzigkeit weiterschenken. In der Nachfolge des barmherzigen Samariters Jesus Christus selbst. Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist, sagt er einmal. Ich denke mal oft, was ist das für ein Maßstab? Barmherzig sein, wie es der Vater ist. Unglaublich. Aber er traut uns zu. Und Mutter Teresa sagt dazu, einfach lieben, und zwar so weit, bis es weh tut. Hinter dieser Aussage steckt natürlich eine tiefe Haltung, eine Gesinnung, die mehr will als das, was nur recht und billig ist. Die mehr will als das kalte, wie du mir, so ich dir. Nein, die Haltung muss heißen, wie Gott mir, so ich dir. Liebe, bis es weh tut. Barmherzig sein mit Menschen, die einen möglicherweise querlaufen, die es scheinbar nicht verdient hätten, dass ich mich um sie kümmere, die mich vielleicht auch ausnützen, sodass andere zu mir sagen, sei doch nicht so dumm. Doch, ich liebe, bis es weh tut. Ich bin so dumm. Vinzenz Palotti hat einmal gesagt, Gott, du bist zum Narr deiner Liebe geworden. Und das müssen wir ihm nachmachen. In der Regel von Tessé heißt es, wer in der Barmherzigkeit lebt, der kennt nicht Empfindlichkeit, nicht Enttäuschung. Er verschenkt sich einfach, sich selbst vergessend, freudig, mit der ganzen Glut seines Herzens, frei, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Lieben, bis es weh tut. Mit so einer Gesinnung packt man an und sagt nicht, gib mich nichts an. Einer trage des anderen Last, sagt Paulus im Galaterbrief. So werdet ihr das Gesetz Christi wirklich erfüllen. Christus hat heute keinen anderen Leib als euren. Keine Hände außer eure. Eure Augen sind es, durch die Christi Erbarmen auf die Welt schaut. Mit euren Füßen geht er umher und tut Gutes. Mit euren Händen will er jetzt uns segnen. So die heilige Teresa von Avila. Barmherzigkeit ist etwas Anspruchsvolles, liebe Schwestern und Brüder. Sie ist auf gar keinen Fall billig. Mit ihr sind immer auch Gerechtigkeit und Wahrheit gekoppelt. Der heilige Thomas von Aquin hat einmal gesagt, Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit kann grausam sein. Aber Barmherzigkeit ohne Gerechtigkeit ist die Mutter der Auflösung. Manche meinen, Barmherzigkeit bedeutet, zu allem Ja und Amen sagen, was der andere gerade tut oder lässt. Das ist die Mutter der Auflösung. Das ist vielleicht sogar unterlassene Nächstenliebe und unterlassene Hilfeleistung. Den Sünder lieben, ganz klar, so wie er ist. Aber weil ich ihn lieb habe, weil er mir wichtig ist, helfe ich ihm, freilich in Liebe, umzukehren und den Weg der Nachfolge Jesu zu gehen. Sünder zur Umkehr bewegen, das ist eines der geistlichen Werke der Barmherzigkeit. Ich möchte sagen, fast das Anspruchsvollste. Und ein Werk der Barmherzigkeit, das nicht auf den ersten Blick als solches erkannt wird. Da kommt ja gleich in den Sinn, mischt dich nicht in fremde Angelegenheiten ein oder richtet nicht, dann werdet ihr nicht gerichtet. Aber ich möchte sagen, jemanden einfach laufen lassen und zusehen, wie er sich einem Abgrund nähert, das geht auch nicht. Das wäre kaltherzig. Wir müssen schauen, dass wir selber und dass wir auch andere aus der Grabensituation herausziehen. Wir leben in einer Zeit, in der das mehr wie offensichtlich ist. Und ich sage immer, dieses außerordentliche heilige Jahr der Barmherzigkeit, es kommt gerade recht. Mit dieser Botschaft trifft Papst Franziskus den Nagel auf den Kopf. Sehen wir zu, dass wir mit anpacken, den Karren rauszuziehen aus dem Graben, aus dem Elend, aus der Erbärmlichkeit. Indem wir Gottes Barmherzigkeit bekennen und gläubig bekennen, wenn wir zum Beispiel im Glaubensbekenntnis sagen, ich glaube an die Vergebung der Sünden. Indem wir vom Gottes Barmherzigkeit künden ein Zeugnis geben dafür in Wort und Tat, zum Beispiel durch die Werke der Barmherzigkeit, wie sie im Gotteslob 29,3 aufgelistet sind. Indem wir eine Erfahrung machen mit Gottes Barmherzigkeit, zum Beispiel in einer guten Beichte, wo wir Gottes Liebe und Erbarmen förmlich anfassen können. Indem wir die Herzenswärme Gottes in unserer Umgebung einfach verbreiten und immer mehr Menschen diese Barmherzigkeit Gottes verehren, zum Beispiel am heutigen Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit. Indem wir anfangen und nie mehr aufhören, Gottes Barmherzigkeit zu erbitten. Ich tue das ganz gern mit dem täglichen Barmherzigkeitsrosenkranz, den wir jetzt dann gleich beten werden. Und wir haben jeden Tag die Möglichkeit, den wärmenden Mantel der 14 Werke der Barmherzigkeit zu benutzen und diese Werke auszuüben füreinander. Papst Franziskus hat einmal geschrieben, es geht darum, die Wärme der Mutterkirche in uns aufzunehmen und um uns herum zu verbreiten, damit Jesus heute erkannt und geliebt wird. Jene Wärme, die den Worten des Glaubens Substanz verleiht und in der Verkündigung wie im Zeugnis den Funken entzündet, der sie lebendig macht. Amen.
Das war eine Katechese von Weihbischof Florian Wörner in Augsburg, aufgenommen in der Basilika St. Ulrich und Afra in Augsburg. Eine Katechese, die er am Barmherzigkeitssonntag gehalten hat. Wenn Sie diesen Vortrag noch einmal hören wollen, Sie können eine CD bei Radio Horeb bestellen, 08328 921 120. Oder Sie gehen auf unsere Internetseite www.horeb.org. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.